Hallo Welt! Das Thema der Woche: Memorebox. Spielerische Gesundheitsförderung im Seniorenheim. Dass in den Seniorenheimen dieser Welt mit der Nintendo Wii gekegelt wird, überrascht heutzutage niemanden mehr. Doch mit der Memorebox ist die erste eigenständige Konsole ausschließlich zum Zweck der Gesundheitsförderung in Arbeit. Seit 2015 erprobt, kommt die Memorebox gegenwärtig auch in hessischen Seniorenheimen zum Einsatz. Wir waren bei der Startschussveranstaltung zu dem Pilotprojekt in Bad Arolsen, haben mit allen Beteiligten gesprochen und präsentieren heute unser zugehöriges Audio-Feature. Außerdem geht es um die Negierung politischer Implikationen in digitalen Spielen, um die Frage, wie deutsche Let's Player mit Wolfenstein Youngblood umgehen und um Ninjas Wechsel von Twitch zu Mixer. Das und vieles mehr hört ihr im Pixel-Diskurs Podcast, Episode 151, mit
Natascha Baldo,
Tobi Klüss
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Pixel-Diskurs-Podcast für euch da. Pünktlich zu einem angenehmen Frühstück mit jede Menge Gedanken zu Videospielen.
Hallo Zukunft Tobi, ich hoffe, dir schmecken die Pancakes.
Pancakes?
Ja, ich mache morgen Pancakes. Also wenn die Folge raus ist und ich mir die Folge anhöre, dann mache ich gerade Pancakes und freue mich darüber, dass ich mir gerade selbst sage, dass ich mir Pancakes mache.
Ach, du frühstückst sozusagen zu unserem eigenen Podcast.
Das hatte ich jetzt morgen vor, das mache ich normalerweise nicht, aber jetzt plane ich das.
Ich höre mir oftmals den Cast beim Aufräumen und Putzen an.
Ja.
So zu Zwecken der Qualitätssicherung vor allem. Ich finde das ganz seltsam, wenn ich irgendwie so diese, auf der einen Seite weiß ich natürlich, wie es war, weil ich war ja dabei. Ich weiß ja, was ich gesagt habe, ich weiß auch, was alle anderen gesagt haben. Aber dennoch ist es, glaube ich, ganz gut, sich das nochmal anzuhören und zu schauen, ob noch irgendwelche Lautstärke-Ausschläge irgendwie geregelt werden müssen, irgendwas rausgeschnitten werden muss. Oder was häufiger mal passiert ist tatsächlich, ist, dass nach dem Intro bzw. nach dem Presseschau-Jingle irgendwie so ein kurzes Stück abgeschnitten war.
Das stimmt, ich hatte schon mal irgendwie eine technische Fehler gefunden.
Ja.
Das würde ich sicherlich vielleicht auch finden, wenn ich den Podcast hören würde, aber da ich so ein bisschen eine Abneigung dagegen habe, mich selbst auf Aufnahmen sprechen zu hören, höre ich den Podcast tatsächlich nicht. Ich habe erst zweimal den Podcast gehört und das war bei meinem Flug nach Barcelona und wieder zurück, um mich vor meiner Flugangst abzulenken. Und das waren auch Folgen, bei denen ich nicht dabei war. Aber ihr habt mir sehr geholfen.
Vielleicht musst du dich selber immunisieren, indem du dir immer wieder deine eigene Stimme anhörst.
Aber das möchte ich nicht.
Also ich habe mich mittlerweile ich fand das am Anfang auch komisch, habe mich aber jetzt dagegen komplett immunisiert, weil ich einfach schon weiß, wie ich auf Aufnahmen klinge.
Ich mag meine Stimme einfach sehr gerne.
Ja, das ist auch so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das hilft natürlich auch dabei.
Ja, was mir gerade erst wieder auffällt, ist, oder was ich manchmal realisiere, ist ja, dass uns tatsächlich auch Leute zuhören und ich quasi bei anderen Leuten vielleicht tatsächlich so ein, also ich vielleicht weniger, aber ihr vielleicht eher, ein willkommener Gast am Frühstückstisch bin und dann bei anderen Leuten quasi virtuell am Frühstücks, das ist ganz, ganz, oder mit ihnen in der U-Bahn fahre. Hallo, ich hoffe, du hast gerade einen schönen Weg zur U-Bahn. Ich hoffe, deine Pancakes schmecken dir. Ich spreche gerade direkt zu den Leuten. Ich breche gerade die vierte Wand auf.
Das ist tatsächlich auch.
Das ist eigentlich ganz schön.
Das ist eine nette Sache. Ich finde das tatsächlich auch schön. Das ist wirklich ehrlich gemeint. Ich finde das immer schön, wenn wir auch diverse Reaktionen bekommen. Also, wenn Leute irgendwie uns dann Kommentare schreiben oder irgendwie uns auf irgendeine Art und Weise kontaktieren, sei es per E-Mail, sei es über Facebook, Twitter, was auch immer. Einfach, oder auch auf pixeldiskurs.de in den Kommentaren, weil man dadurch eben so ein bisschen das Gefühl hat, auch man, klar, wir sitzen ja jetzt hier in so einer Runde und sprechen miteinander und zeichnen das Ganze auf, aber es ist dann nochmal ein ganz anderes Gefühl von Selbstwirksamkeit, wenn Leute darauf auch in irgendeiner Form reagieren und man merkt, man castet jetzt nicht irgendwie einfach nur ins Daten-Nirvana hinein, ja, sondern es kommt auch was an und Leute finden das vielleicht auch interessant, stimmen vielleicht zu, finden es vielleicht anregend oder stimmen vielleicht auch gerade nicht zu, weil oftmals sind, ja, auch schreibt man ja Kommentare, wenn man nicht zustimmt oder was zu ergänzen hat.
Wir sollten übrigens noch ein, wobei ich weiß nicht, ob wir das sollten, aber ich würde es interessant finden, ein Meet and Greet zu machen auf der Gamescom, dass man sagt, wir sind dann und dann da. Also nicht im Sinne von, okay, wir stellen da jetzt einen Tisch hin und machen Autogramme, sondern aber ich würde es nett finden, wenn man halt sagt, okay, ich bin eh, weiß ich nicht, dann und dann in der Entertainment Lounge und eine Runde das und das zu spielen. So im Sinne von, ich bin auch nicht traurig, wenn niemand kommt, weil das wäre ja auch für uns frustrierend, wenn wir dann so ein Datum raushauen auf Twitter, so, hey, wir sind jetzt da und da, wer hat Bock, uns zu treffen? Und dann stehen wir dann irgendwie und dann kommt vielleicht maximal irgendwann Michael Schulze von Glasser um die Ecke und sagt, hey Jungs, und ich gehe mal weiter zur Bundeswehr.
Also tatsächlich ist die Gamescom für mich vor allem immer eine nette Möglichkeit, um einfach Leute zu treffen, auch die man sowieso kennt, aber auch gerne neue Bekanntschaften zu schließen. Und es war bislang eigentlich immer so, dass wenn ich auf der Gamescom war, dass mir Leute irgendwie geschrieben haben und gefragt haben, ob ich irgendwie Zeit habe für ein kurzes Treffen. Also ich würde sagen, das können wir einfach im Podcast machen. Wir kündigen das aber nochmal in der Woche davor an, dass man uns natürlich gerne anschreiben kann, auch einfach Twitter @pixeldiskurs einfach eine Privatnachricht drüber schießen. Und dann melden wir uns und versuchen das dann gerne so zu organisieren, dass wir uns irgendwie mal zwischen Tür und Angel, sei es auf eine Zigarette, auf ein Käffchen oder ein Stück Pizza, uns irgendwie zwischen den Hallen treffen können und uns ein bisschen unterhalten können. Tatsächlich ist das immer schön.
Und um schon mal den Gamescom-Hashtag in die Welt zu bringen, wir haben einen Hashtag Gamescom-Diskurs.
Ja, Hashtag Gamescom-Diskurs, aber der wird dann erst natürlich in ein paar Wochen dann relevant.
Ja, genau, aber jetzt ich push ihn schon mal.
Zunächst mal können wir ja darüber sprechen, was wir in der vergangenen Woche gespielt haben. Soll ich anfangen vielleicht mal?
Ja, mach mal.
Üblicherweise frage ich ja immer euch, ich fange jetzt mal ganz egoistisch selber
Stefan,
an.
Stefan, was hast du in der vergangenen Woche gespielt?
Danke schön für diese Frage, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, jetzt bin ich gar nicht darauf vorbereitet.
Jetzt erzähl schon.
Ich habe tatsächlich natürlich viel, also Tobi und ich, wir haben beide zusammen viel Wolfenstein Youngblood gespielt, darüber sprechen wir auch.
Wobei ist eher eine Sislove.
Sislove, ja, richtig. Wir sprechen darüber aber auch schön, dann in der nächsten Woche, weil wir sozusagen dann nochmal eine vollumfängliche Rezension machen. Aber ansonsten habe ich jenseits dessen Diablo 3 tatsächlich gespielt. Ich hatte ja davon erzählt, dass ich mit der Kampagne durch bin und dass ich auch erstmal Abstand davon nehmen will. Das hat nicht so gut geklappt.
Ich wollte gerade sagen.
Drei Tage später wieder so, Diablo könnte ich jetzt ja schon.
Ich hab auch langsam das Gefühl, dass wir in so einem Loop sind, weil ich das Gefühl habe, dass du schon dreimal gesagt hast, dass du Diablo durch hast.
Nee, ich habe Diablo einmal erst die Kampagne durchgespielt mit dem Wizard, eine Figur, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Der Wizard ist einfach für mich so ein bisschen die Verkörperung dessen, was Diablo ausmacht, weil er ist auch irgendwie so ein bisschen schrullig und so ein bisschen flamboyant, könnte man sagen. Und
was?
Flamboyant, also er ist so.
Das habe ich aber noch nicht eingedeutscht gehört. Existiert das im Deutschen?
Ich glaube schon. Flamboyant kann man, glaube ich, schon sagen. Flamboyant, okay.
Okay, also, du bist schon drei Schritte weiter als ich.
Er hat so eine herausgestellte.
Er mindestens einen.
Er hat so eine herausgestellte Eleganz und ist auch irgendwie so sehr. So ein bisschen so sparkly und fancy. Mhm. Mir fällt leider jetzt das, ich kann das wirklich gerade sehr schlecht auf
Dandy?
Deutsch.
Dandy?
Dandy, ja, das geht ja nochmal ein bisschen in eine andere anderes. Richtung. Also eine schrille Figur, könnte
eine
man sagen.
Schillernde Persönlichkeit.
Eine schillernde Persönlichkeit, sehr viel Flitter. Und
nicht Schiller.
Das verdeutlicht sich auch daran, dass er zum Beispiel in seinen Angriffen, der Wizard ist ja vor allem eine Figur, die sehr viel auch Area-Damage macht. Und es ist halt immer sehr bunt um den Wizard herum, ja, weil all seine Attacken sind dann natürlich mit Elementen verknüpft, dann irgendwie Eis, dann kann man die Zeit verlangsamen und so weiter. So, das ist alles sehr eindrucksvoll und also, der Wizard ist wirklich so latent narzisstisch. Er hat so eine Line, es gibt ja immer so diese Character-Lines, die sich dann ständig wiederholen in gewissen Situationen und wenn man dann eine große Anzahl von Monstern in kurzer Zeit exekutiert hat, dann sagt er, I'm so good, I astound myself. Und jetzt habe ich aber tatsächlich, nachdem ich diese Kampagne durch hatte, habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt in diesen Adventure-Mode. Das ist dann das, da hast du in der Tasche auch schon mal drauf hingewiesen, wenn man so in das Endgame kommt, dann fängt das eigentlich erst so richtig an. Das ist in Diablo 3 auch der Fall. Und in diesem Adventure-Mode ist es dann so, dass die Story eigentlich komplett rausgeschnitten ist aus dieser Welt und man hat tatsächlich einfach nur die Möglichkeit zu erkunden und Bounties zu erledigen und also im Grunde eigentlich nur so ein bisschen Bosse niederzumetzeln und hochzuleveln, besseres Gear zu bekommen und das Ganze aber auch ohne irgendein spezifisches Ziel. Es gibt dann nochmal ein paar zusätzliche Items, die man bekommen kann und das macht schon alles eine Menge Spaß. Ich habe jetzt eine neue Figur angefangen, den Necromancer und das Schöne ist in Diablo 3, deshalb ist es auch vollkommen okay, eine neue Figur anzufangen, dass man dann zwar wieder auf Level 1 startet mit dieser Figur, aber seinen Fortschritt in Form der sogenannten Paragon-Levels beibehält. Die Paragon-Levels sind sozusagen, wenn du in Diablo deine Figur auf Level 70 bringst, das ist das Level-Cap, da hört es dann auf. Und von da an bekommt man dann Paragon-Points, die man figurenübergreifend investieren kann in zum Beispiel deine Status-Attribute, sowas, ja.
Das war aber ja bei Diablo auch, ich glaube auch schon bei den früheren Teilen so, dass es ein relativ unproblematisch war, das ganze Spiel nochmal durchzuspielen, weil es war ja, glaube ich, nie so wirklich lang, zumindest glaube ich mich zu entsinnen, Diablo 2 bestimmt irgendwie 3-4 Mal durchgespielt zu haben.
Ja, also das geht tatsächlich auch, kann man sehr gut machen, insbesondere wenn man die Story schon mal durch hatte, dann skippt man ja viel, weil sie ist jetzt auch nicht so, dass man denkt, oh, ich bin jetzt super emotional involviert, aber ich finde auch, dass Diablo ist vor allem so ein, hat für mich so eine Faszination, weil es ist so ein Spiel, in das man super leicht reinkommt, man kann super leicht reinspringen, man kann es auch einfach mal irgendwie ein paar Wochen liegen lassen und dann halt weitermachen, weil es irgendwie nicht so, insbesondere nach dem Ende der Kampagne, kein bestimmtes Ziel mehr gibt, auf das man hinarbeitet. Es ist dann halt eher wirklich so ein bisschen, ja, man vergnügt sich sozusagen, begnügt sich damit, dass man Monster niedermetzelt, dadurch irgendwie auflevelt und dann um noch mehr Monster metzelt. So.
Ich würde nach unserer Wolfenstein-Erfahrung eigentlich sogar gereizt sein, ein bisschen Diablo mit dir zu spielen.
Lieb
also, weil das, ich weiß nicht, ob ich das alleine nochmal spielen würde. Also ich habe es noch nicht gespielt, aber ob es mir das wert wäre, auch vom Preis her. Aber so wirklich so als, ja, ist jetzt Feierabend, so ich mache mir noch ein Feierabendspiel auf.
Ja, 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 das funktioniert. Das also ich spiele Diablo ja auch nur im Koop, also ausschließlich im Koop, weil es, das ist so ein bisschen, es ist einfach eine schöne soziale Erfahrung, weil man, während man da irgendwie sich durch diese Dungeons metzelt und das im Regelfalle, also es gibt da natürlich auch nochmal einzelne Gegner, die dann wirklich herausfordernd sind, aber in der Regel ist es schon sehr repetitiv. Und
I'm a scat man.
Dankeschön für diese Referenz. Und man kann sich dann nebenbei halt so ein bisschen unterhalten und einfach eine gute Zeit haben. Also, wenn du Lust dazu hast, das zusammen zu spielen, immer gerne. Das ist auch überhaupt kein Problem, dann irgendwie eine neue Figur anzufangen und relativ schnell hochzuleveln und ein bisschen Spaß zu haben gemeinsam. Und ja, das ist insofern nochmal, ja, über Wolfenstein Youngblood, inwiefern es da Parallelen gibt, können wir dann nächste Woche ja nochmal genauer sprechen, weil das hat ja auch diese Rollenspielelemente, die so lala, also wo ich so ein bisschen zwiegespalten bin.
Ja, das machen wir dann, wenn wir durch sind.
Richtig. Natascha, was hast du denn in der vergangenen Woche gespielt?
Nicht sehr viel tatsächlich, weil ich mal wieder irgendwie gar keine Zeit hatte. Das heißt, ja, ich habe mal wieder weiter daran gearbeitet, 100 Babys mit meinem Matriarchen zu bekommen.
In die Sims, muss man dazu sagen.
Ja, in die Sims 4. Um das zu kontextualisieren, ja. Baby Count steht aktuell, ich denke, bei 58. Sprich, ich bin schon gut halb durch. Mein Matriarch wird jetzt auch sehr bald das Seniorenalter bestreiten. Das heißt, ich brauche dann einen neuen. Ich bin gespannt, wie das dann so wird. Und ja, das ist also das Long-Term-Project. Was guckst du so verwirrt, Tobi?
Ist der Matriarch nicht die Frau dann, die die Kinder?
Ja.
Weil du sagst, du brauchst einen neuen.
Oh, Entschuldigung, eine neue Matriarchin. Das wird dann die entsprechend zu diesem Zeitpunkt jüngste Tochter sein. Und die gibt es ja noch nicht, aber da.
Was passiert eigentlich mit den Männern?
Was? Das hast du schon mal gefragt. Das ist nicht wie mit den Küken. Die dürfen großgezogen werden.
Ja, die ziehen dann aus.
Ja, natürlich. So wie, die Frauen ziehen ja auch aus. Alle Kinder ziehen aus.
Mhm. Und aber in welchem Kontext ist diese Challenge eigentlich entstanden, habe ich mich gerade gefragt.
Die weiß ich nicht. Wie es für mich entstanden ist, dass ich irgendwann mal darauf gestoßen bin in dieser Rabbit Hole namens YouTube und mir dann dachte, oh, das wäre doch mal ganz interessant, so ein Spielfeature auszuprobieren, was ich eigentlich nicht nutze. Da ich ja schon mal erwähnt habe, dass meine Sims normalerweise keine Kinder kriegen, weil ich so völlig desinteressiert bin an allem, was mit Kindern zu tun hat. Und das fand ich dann irgendwie mal ganz nett, das mal auszuprobieren und ein bisschen mehr in diese Mechanik einzutauchen. Und deswegen mache ich einfach mal, bin ich eine Weile beschäftigt. Die Sims ist immer so ein nettes, auch so Spiel, so zum Kopf ausschalten, wenn man dann abends nach Hause kommt und ist eigentlich schon so ein bisschen müde und hat dann keine Lust mehr, sich zum Beispiel durch League zu quälen, weil man sich denkt, ach, ich bin nicht mehr so ganz konzentrationsfähig. Dann macht man sich halt die Sims an, weil da kann man nebenbei auch andere Dinge machen, so Essen oder Sonstiges, weil man muss ja nicht großartig was tun.
Und du isst, während du Sims spielst.
Ich esse prinzipiell, also während ich spiele, ich lebe ja vor meinem Computer, wenn ich zu Hause bin, dann ich habe so eine schöne Wohnung und ich bin eigentlich immer nur in meinem Arbeitszimmer, in Anführungsstrichen. Das Zimmer, in dem sich die Pizzakartons und alles stapeln. Ja, und da verbringe ich dann meine Zeit eigentlich, bis ich schlafen gehe.
Okay, okay. Nee, ich habe tatsächlich noch, also ich kann beim Spielen irgendwie Kleinigkeiten vielleicht zu mir nehmen. Aber in der Regel esse ich, glaube ich, nie währenddessen.
Ja, das kann ich halt auch nicht bei jedem Spiel. Wenn ich das während dem League-Spielen mache und dann verlierst stirbt mein ADC, dann werde ich geflamed und das möchte ich nicht. Aber es gibt da ja so entspannende Spiele, bei denen man nicht so viel machen muss, neben denen man auch dann mal essen kann. Ja.
Ich esse eigentlich tatsächlich relativ gerne während des Spiels.
Ja?
Ja, das hatten wir aber auch schon mal festgestellt, dass du mich sehr verwirrt angeschaut hast, dass ich so der Typ. Also, das ist zwar so ein Gamer-Klischee, aber so eine Packung Chips und so eine Flasche Cola und dann so zwischendurch immer so. Und dann hat man zwar auch
so einen eingeölten Controller.
Na, eigentlich nicht, aber so die Kombination aus Essen.
Nee, ich habe tatsächlich, also ich habe nur einmal so eine Erfahrung gemacht, dass ich irgendwie hin und wieder mal so KitKat genascht habe, während ich Skyrim gespielt habe und deshalb Skyrim jetzt immer mit KitKat assoziiere und andersrum. Aber ansonsten eigentlich, ich esse auch keine Chips. Nee, also wenn ich erinnere mich zum Beispiel an so Pen and Paper Abend und wenn dann irgendwie so Chips auf dem Tisch stehen, irgendwie so eine Packung Pringles oder sowas, ja, und ich dann anfange mich daran zu bedienen, dann kann ich damit auch nicht aufhören, aber tatsächlich habe ich nie irgendwie Chips oder Süßkram oder sowas im Haus.
Ich wollte übrigens unbedingt schon immer mal irgendwie so ein Pen-Paper-Rollenspiel spielen.
Ja, können wir gerne machen.
Das können wir doch mal machen, das wäre doch mal schön. Ja,
kein
Nein, weil ich nie genug Nerds kannte, die sowas tun.
Ja, ja gut, dann machen wir einen Pen-Paper-Podcast.
Ja, wir müssen mal so eine kleine Sonderfolge machen. Ja, ein Audio-Feature.
Ich glaube, das wäre eher eine eigene Podcast-Reihe, die daraus entstünde.
Ja, wobei es gibt auch in Marburg, das finde ich ganz schön, für halt genau Leute, die halt sagen, ich habe bis jetzt noch irgendwie niemanden gefunden, der mit mir Pen and Paper spielt, weil das ist ja auch tatsächlich zeitaufwendig und schwierig, dann Leute zu finden. Aber da gab es dann so ein Marburg spielt Pen and Paper, ist glaube ich sogar mittlerweile in der 7. Runde oder so.
Ja, wir haben dazu mal eine Folge gemacht, können wir gerne in den Shownotes verlinken. Ist aber
da geht man doch nicht hin, wenn man das noch nie gemacht hat und
doch,
gar nicht weiß,
doch,
wie das funktioniert.
Doch, das ist genau das Angebot. Das finde ich nämlich eigentlich ganz schön, ja. Weil es gibt ja auch durchaus ein Pen and Paper so. Also die Folge fragt auch mitunter halt nach dieser Ausschließmechanismen von Pen and Paper Rollenspielen.
Richtig. Also es ist tatsächlich genau dafür ausgelegt, dass auch Personen, die keine Erfahrung haben, einfach dorthin gehen können. Es gibt dann verschiedene, kann man sich in der Folge auch nochmal, also liebe Leute da draußen, könnt ihr euch auch gerne dann nochmal anhören. Man kann dorthin gehen und es gibt verschiedene Spiele. Man kann sich vorher anmelden, welche Spiele man ausprobieren möchte. Und es gibt natürlich dann welche, die sich eher eignen für Leute, die es noch nie gemacht haben, welche, die eher schon für Fortgeschrittene sind. Und in der Regel verbringt man dann einen Abend damit. Das ist aber natürlich auch so eine Sache. Also ich fand bei Pen and Paper ist vor allem immer spannend. Ich glaube, Tobi und ich waren schon in zwei Pen and Paper Spielen. Oder nicht?
Ja, schon, aber da gab's quasi eigentlich kein Paper. Wir haben,
ja, ja.
Wir haben mal.
Nur
wir,
Pen.
Auch kein Pen.
Ja, wir haben tatsächlich, also das, was ich über die längste Zeit mal gemeistert habe, war eher so eine Art, also es war eigentlich von der Idee des Pen and Papers inspiriert, aber eigentlich so eine Art Gedankentheater eher. Es ging um Chicago in 1922 oder 1923er Jahren und war so ein bisschen inspiriert von so Mafia-Erzählungen. Und eine sehr offene Stadt, in der man sich eben bewegen konnte. Und ich habe halt versucht, alles rauszubauen, weil ich fand das immer schlimm, so bei Dungeons and Dragons und bei das Schwarze Auge und so, fand ich es immer eher anstrengend, dass man dann so viel würfeln und rechnen musste. Und dass die Kämpfe sich dann eher darauf so verliefen und dass man eher so eine Art Würfelduell hat. Und habe deshalb das alles reduziert und ganz stark, nur es wurde minimal gewürfelt, ansonsten lief viel in der Fantasie quasi ab. Und also das lief sogar, glaube ich, 2 Jahre lang, wobei Tobi war immer nur so mal sporadisch dabei, aber ja, doch 2 Jahre lang immer so alle paar Wochen mal irgendwie.
Ja.
Das war eigentlich ganz schön.
Da gibt es dann auch tatsächlich so, das finde ich schön, dass man dann so Zitate aus dem Pen and Paper mit der mit Bayard. Ich bringe sie jetzt mal nicht, weil das noch so Jugendzeiten-Zitate sind.
Ja.
Aber ich erzähle es nachher nochmal kurz off-air. Aber das ist ganz schön.
Aber was tatsächlich eine Anekdote aus diesem Pen and Paper? So, ich weiß, das ist jetzt vielleicht furchtbar uninteressant für alle, die da jetzt auch dann nicht
dabei sind. Ich wollte gerade sagen, wir schweifen vom Thema ab.
Aber nur so eine kleine Anekdote. Was wirklich toll war in diesem Mafia-Pen and Paper, war halt, dass es waren sozusagen, also Tobi und noch eine andere Person, die auch mit dabei war. Und dann hatten diese beiden aber, waren dann so auf sehr getrennten Wegen innerhalb der Erzählung. Und es kam dann tatsächlich dazu, und ich habe das dann auch so natürlich als Meister dann so ein bisschen so vorangetrieben, dass dann die eine Person, die noch mit dabei war, den Auftrag bekommen hat, Tobi zu töten. Weil Tobi hatte sich sehr blöd angestellt, teilweise. Und das war dann fantastisch, weil man dann so diese Interaktion zwischen den beiden Spielern hat und Tobi ständig darum fürchten musste, dass die andere Figur jederzeit irgendwie auf ihn losgeht. Und das war echt toll.
Ein großartiger Moment, den ich leider nicht mit dir zusammen in einem Pen and Paper hatte, sondern noch früher mit Freunden, wo wir dann auch tatsächlich mit DSA und dann halt auch mit Charakterbögen und sehr ausgefeilt gespielt haben, war eine Situation, wo ein Zwerg, Zwerge können nicht schwimmen, ich habe diesen Zwerg gespielt, und zwar so ein Kampfzwerg, mit einem Elfen, mit einem Elfen und einem Menschen unterwegs waren. Und wir waren in so einer Höhle, so einer Tropfsteinhöhle, und da war so ein unterirdischer See. Und der Elf macht irgendwas und fällt ins Wasser. Und dann schafft er es nicht zu schwimmen. Er versaut halt den Wurf, obwohl er gut schwimmen kann. Der Mensch sagt, okay, ich rette den Elfen. Also allein schon den Rettungsschwimmer eigentlich in der Gruppe. Springt auch ins Wasser, verpatzt auch seinen Wurf. Und beide hängen dann so halb am Ertrinken, und wo ich dann irgendwann meine, okay, ich springe jetzt ins Wasser, und der Meister von der Spielerunde ist so, du machst was? Du bist ein verdammter Zwerg, du kannst nicht schwimmen. Doch, ich mach das jetzt, so bold wie ich manchmal und so irre wie ich manchmal bin, so, ich mach das jetzt. Ich bin dann ins Wasser gesprungen und hab zweimal einen kritisch erfolgreichen Wurf, ich weiß nicht mehr, wie man es genau nennt, aber auf jeden Fall, ich glaube, zweimal eine 20 oder zweimal eine 1.
Eins ist der, genau, ist der Erfolg, ja.
Eine 1 geworfen und habe sowohl den Elfen als auch den Menschen aus dem Wasser geholt und hatte dann tatsächlich als einziger Zwerg jemals in einem Rollenspiel +1 auf Schwimmen. Das war toll.
Ich würde sagen, aber bevor wir jetzt hier allzu weit uns wegbegeben vom eigentlichen Thema, kommen wir
doch zurück. Da gab es noch diese Geschichte mit diesem Tor. Liebe Grüße an Max.
Indem wir uns in...
Aber wir wissen doch noch gar nicht, was Tobi die Woche gespielt hat.
Das wollte ich gerade überspringen, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt schon bei ein paar 20 Minuten sind.
Ach so.
Und ich dachte, Tobi kann von seinen Erfahrungen von Detroit dann auch nächste Woche einfach
nochmal
erzählen.
Genau, ich habe tatsächlich einfach ein altes Detroit-Spiel gespielt und auch nur so ein, zwei Stunden, als ich gewartet habe.
Genau, dann sprechen wir nächste Woche nochmal so ein bisschen über deine Erfahrungen von Detroit und begeben uns stattdessen in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den folgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Dear Game Companies, we don't need your stance on games and politics. Von Johannes Alvarez auf spielkritik.com. Wir haben ja schon mehrfach über die politischen Bedeutungen von digitalen Spielen gesprochen und wir haben uns auch alle mehrfach darüber echauffiert, dass einige Publisher oder Entwicklerstudios, allen voran natürlich Ubisoft, scheinbar absichtlich den Zusammenhang zwischen ihren Spielen und politischen Implikationen ignorieren. Und genau mit diesem Thema befasst sich auch Johannes Alvarez in diesem Artikel. Er geht als initiale Prämisse davon aus, dass Spiele selbstverständlich politische Implikationen haben oder zumindest hinsichtlich politischer Implikationen analysiert und kritisiert werden können. Und dem entgegen stehen ja immer wieder diese Statements, die sind uns mittlerweile hinlänglich bekannt, die behaupten, dass es solche Bezüge eben nicht gäbe. Dabei handelt es sich meist um Publisher und Entwickler, die im Kontext ihrer PR-Strategie eben keine politische Bedeutung artikulieren wollen. Ja, einfach aus der Angst heraus, dass man, indem man eine politische Position bezieht, dann wiederum Leute eventuell davon abhält, das Spiel zu kaufen oder ihr Interesse, das jetzt mögliche Käufer, verliert.
Ja, wobei da ja schon die Achillesferse vorhanden ist, man ist halt dann trotzdem politisch.
Das ist auch die Annahme von Johannes Alvarez. Er bringt als ein beispielhaftes Statement das von Jacob Minkoff, der Director der Singleplayer-Kampagne von Call of Duty, mit. Und dieses Statement, folgendes Statement, hat er scheinbar im Laufe der vergangenen E3-Präsentation geäußert. Zitat: This is a fictionalized world. This is not real life. This is not real politics. This is not even a real country in the world. So, no. These events are not specific to any real-world research. What it is an entertainment product with a fictional story. Zitat Ende. Und dabei gehen dann eben, das steht so jetzt explizit nicht im Artikel drin, aber ich finde, das kann man sehr gut herauslesen, zwei verschiedene Politikbegriffe durcheinander. Eben auf der einen Seite ein weiter Politikbegriff, demzufolge eigentlich alle Lebensbereiche mehr oder weniger stark von politischen Aspekten durchzogen sind und entsprechend auch hinsichtlich ihrer politischen Implikationen kritisiert werden können. Und auf der anderen Seite steht eben ein enger Politikbegriff, weil wenn jetzt Ubisoft, Activision oder EA eben darauf insistieren, dass dieses oder jenes Spiel nicht politisch sei, The Division 2 ist nicht politisch, dann ist damit in der Regel ja gemeint, dass sozusagen sie keine spezifische politische Position zu artikulieren versuchen oder sie keine bestimmte Agenda hinter der Entwicklung dieses Spieles hatten. Alvarez kritisiert abschließend vorwiegend auch, dass immer wieder die Statements jener Entwickler und Publisher publiziert werden. Ja, er geht da etwas weiter, als wir es bislang getan haben. Er sagt Folgendes, das ist jetzt ein längeres Zitat und auch zugleich der Abschluss des Artikels. I'm done with that kind of simplified and potentially harmful conceptualization of this topic. And I'm also done with people with opinions similar to mine, continuing to primarily focus on sharing angrily any new cases of game companies presenting some kind of wishy-washy excuses and non-statements regarding games and politics. If we dislike this present policy, we should not give them any more power in steering the collective consciousness of a broader video game society. We should not allow these conceptualizations to have any more discursive and influential power. Don't let their economically driven ideas about this topic frame the way people interpret and read games and the issue of politicalness. What we should do instead, pick up those games, especially those that inspire us most and whose cultural, societal and political heritage appears most visibly to us, and write about them. Write, analyze, point towards real-world similarities, draw connections, and derive conclusions of intellectual merit. If we recognize real-world discourses in games, we make them visible to others as well, and do our best to leave a mark on the collective understanding of this particular and cultural product. Only by that, and by strictly ignoring any of those overtly stupid company statements about games and politics, there is the faint hope of shaping people's own interpretive skills and the way people think about this topic in the long run. Zitat Ende. Tobi, wie siehst du das? Ich sein Appell hier ist ja eigentlich, man sollte überhaupt gar nicht mehr darauf eingehen, wenn irgendwie ein Publisher wie Ubisoft zum Beispiel sagt, Division 2 ist nicht politisch. Man sollte diese Statements überhaupt nicht mehr publizieren, weil es sozusagen eine verkürzte Idee von politischen Implikationen in Spielen vermittelt.
Ja, wobei ich das jetzt so verstanden habe, dass es ja nicht darum geht, dabei stehen zu bleiben, das einfach nur nicht zu publizieren, sondern auch zu sagen, wir haben jetzt dieses und jenes Spiel, was ja auch entsprechende Relevanz hat, weil es entsprechend groß ist und wir zeigen auf, dass es zum Beispiel diese und jene Verbindung gibt. Ich weiß leider nicht mehr, welches Spiel das war, aber beziehungsweise es gab, mach ich es andersrum auf, es gibt den YouTube-Kanal noch weiterhin, glücklicherweise, der zwar seit 3 Jahren nichts mehr gemacht hat, aber von Michael Schulze von Glasser, mit dem Namen eben Games and Politics, und der hat zum Beispiel in einem Video mal auf die analysiert, inwiefern Europa zum Beispiel als Feindbild funktioniert und inwiefern es in einem Spiel dann zum Beispiel auch eine Art von Gegenmacht gab, die, ich glaube, sogar einfach nur eine invertierte, also dann eine rote Fahne mit Sternen drauf, also Europa-Fahne, hatte, und hat das, also genau das eben getan, im Sinne von, dass er die politischen Implikationen in bestimmten Spielen oder auch insgesamt in bestimmten Spielreihen oder Genres quasi dargestellt hat oder auch mal solche Fragen gestellt hat, wo sind eigentlich die Zivilisten in Kriegsspielen, solche Dinge auch zu fragen. Das fand ich eigentlich ein ziemlich tolles Projekt, der ist mittlerweile woanders unterwegs, aber diesen Kanal gibt es halt trotzdem noch und ich finde, einige von den Videos sind zeitlos, ich würde den gerne nochmal dann auch verlinken und vielleicht ist der für euch da draußen auch interessant, würde mich diesem Appell aber quasi dementsprechend auch anschließen, deswegen lobe ich gerade diesen Kanal nochmal.
Ja, ich finde das sehr analog zu der argumentativen Rhetorik auch eigentlich von Eugen Pfister. Ist auch Eugen Pfister hat ja auch einige Texte dazu geschrieben und Vorträge dazu gehalten, zu dieser Annahme oder zu dieser Frage, können Spiele sozusagen unpolitisch sein? Es gibt diesen Artikel Games are never innocent, das ist der dritte Teil von einem Vortrag, den er da verschriftlicht hat. Auch das können wir gerne nochmal verlinken und in die Shownotes packen, weil er das eigentlich sehr gut erklärt sozusagen. Unter dieser Annahme, also als Gedankenexperiment macht Eugen Pfister das so, nehmen wir mal an, wir wollen ein Spiel entwerfen, das nicht politisch ist. Also wo fangen wir an? So, ne? Und dann Stück für Stück stellt sich dann immer wieder heraus, dieses und jenes kann eigentlich schon auch politisch gelesen werden. Ich würde allerdings, also ich bin sowieso, ich halte diesen engen Politikbegriff durchaus auch noch für sinnvoll. Ich glaube nicht, dass man einfach selbstverständlich davon jetzt ausgehen muss, dass alles immer politisch ist und auch nur politisch gelesen werden kann.
Warte, ich gehe kurz aufs Klo. Das ist total politisch. Da müssen wir jetzt kurz drüber diskutieren und abstimmen.
Also ich will es auch gar nicht so irgendwie satirisch meinen. Es ist tatsächlich einfach so, dass ich glaube, es haben beide Politikbegriffe ihre Berechtigung, weil sie in eine ganz unterschiedliche Richtung gehen. Und ich würde deshalb aber auch sagen, also ich würde hier Johannes Alberis zum Beispiel nicht zustimmen. Und ich würde sagen, es ist, man kann schon legitimerweise auch diese Statements, dass diese oder jene Spiele nicht politisch seien, man kann die schon aufgreifen, finde ich, und man kann sie kritisch beleuchten und man kann auch darauf hinweisen, dass hier eben gemeint ist, dass sozusagen keine spezifische politische Agenda, derer man sich bewusst sei, ja, in irgendeiner Form spezifisch manifestiert wird in dem Spiel. Aber das bedeutet natürlich nicht, ich finde halt, solche Statements kann man grundsätzlich immer gut kontextualisieren und auch als Anlass für eine Debatte nehmen. Also ich bin da nicht so, Johannes Alberis wirkt hier schon sehr genervt in diesem Artikel. Ja, er sagt ja schon, I'm done with that. Ja? Und das ist zum Beispiel so eine Position, die ich jetzt nicht vertrete, sondern ich finde schon, man kann das auch aufgreifen und dann wiederum als Anstoß für einen Diskurs nutzen.
Ja, aber genervt bin ich von diesem, nein, das ist nicht politisch schon auch, das finde ich.
Ich finde das eher unterhaltsam tatsächlich, weil es lässt sich so offensichtlich leicht dekonstruieren, warum jetzt The Division zum Beispiel, wo das Weiße Haus in Flammen steht, warum das jetzt doch vielleicht möglicherweise eventuell politisch ist, dass ich das Gefühl habe, diese Position muss auch irgendwann, ich glaube, irgendwann muss es mal an diesen Punkt kommen, an dem auch man in den PR-Abteilungen zur Kenntnis nimmt, man kann Dinge durchaus politisch analysieren, ohne jetzt irgendwie sagen zu wollen, hey, wir haben jetzt eine spezifische politische Agenda dahinter, die wir jetzt irgendwie vorantreiben wollen. Aber zu sagen, Tom Clancy-Titel ist nicht politisch, ist schon auch ein bisschen unterhaltsam, muss ich sagen. Nummer zwei. Natascha, was hast du mitgebracht?
Ich habe mitgebracht, stellvertretend für viele, viele andere Artikel diese Woche, Ninja is leaving Twitch, will start streaming on Mixer exclusively, von Patricia Hernandez auf polygon.com. Wurde halt relativ weitläufig drüber berichtet, hätte man wahrscheinlich auch jeden anderen Artikel nehmen können. Ninja ist einer der größten Streamer auf Twitch gewesen nun, mit 14.956 Abonnenten und tatsächlich auch sehr viel Einfluss auf der Plattform.
Das wirkt also sehr wenig.
Ist aber tatsächlich ziemlich viel, weil 14.000? Die Abonnenten, man muss ja bei Twitch unterscheiden zwischen Abonnenten und Followern.
Okay.
Also jemandem followen kostet nichts, jemanden abonnieren kostet Geld. Das heißt, das macht einen Unterschied, ob du Subscribers oder Followers hast.
Okay.
Und dann fast 15.000, die dafür Geld bezahlen, finde ich doch schon sehr beachtlich.
Das stimmt, das stimmt, ja.
Der also auch so viel Einfluss hatte, also wenn der ein Spiel gespielt hat, dann war das innerhalb kürzester Zeit sehr begehrt. Und er hat hauptsächlich Fortnite gespielt bzw. gestreamt, was erklären könnte, warum ich ihn noch nie angeguckt habe, aber der ist halt auch so ein bisschen das Gesicht von Twitch gewesen. Der hat auch letztes Jahr diese jährliche Twitch-Neujahrs-Livestream-Veranstaltung moderiert und so. Und war so ein ganz großes Ding. Und der hat sich jetzt dazu entschlossen, Twitch komplett in den Rücken zu kehren und zum Microsoft-Konkurrenzportal Mixer zu wechseln und nur noch exklusiv dort zu streamen. Finde ich ganz interessant, einfach weil es ja generell sehr viel Kritik an Twitch gibt, dass sie eine Amazon-Tochter sind. Und ich wusste auch gar nicht, dass es da ein Konkurrenzportal zu gibt. Also Mixer sagte mir gar nichts, bis ich das gelesen habe. Und die haben natürlich auch gleich ganz clever eine kleine Aktion gestartet. Jeder, der im August Ninja auf Mixer abonniert, kann das umsonst tun, um natürlich sein Following dann auf Mixer zu ziehen.
Der wird diesen Deal schon ausgemacht haben mit Microsoft, bevor er
gewechselt hat. Ja, natürlich, da wird Geld geflossen sein. Also das glaube ich nicht, dass er sich einfach so spontan dazu entschlossen hat, jetzt nur noch dort zu streamen. Die haben den vermutlich gekauft.
Microsoft kauft sehr gerne dann Sachen auch ein.
Ja, aber das macht ja auch Sinn. Also wenn ich eine Plattform habe, dann brauche ich ja für meine Plattform auch Content. Und den kriege ich natürlich am leichtesten, indem ich mir irgendwelche populären Streamer einkaufe, die dann meine Plattform nutzen. Das ist halt so der easy way out, weil ich muss die nicht davon überzeugen, dass es besser ist. Ich sage einfach, hier, hast du ein paar Millionchen und dann kommst du rüber.
Aber warum hat er das gemacht? Also was hat er selber dazu gesagt?
Also er selbst meinte halt, dass er ja als Halo, glaube ich, Streamer angefangen hat und dass er da so eine enge Verbindung zu Microsoft hat und deswegen war das für ihn jetzt der natürliche Weg, sich da Mixer anzunehmen. Also so ein bisschen halt so hohle Phrasen, die im Endeffekt halt auch nur sagen, ja, gab Geld.
Okay.
Also da sind sich auch alle ziemlich einig, dass das eine finanzielle Geschichte war und dass das jetzt nicht aus der tiefsten Überzeugung seines Herzens und der intensiven Bindung zu Microsoft entstanden ist. Ist aber natürlich ein sehr herber Schlag für Twitch, da er ja zu den größten und einflussreichsten Streamern gehörte. Und das ist halt so ein bisschen so ein Shots-Fired-Move, ne? Wenn Microsoft sagt, so, ich kaufe euch jetzt euren größten Streamer weg. Viel Spaß.
Meinst du, das wird diese Plattform Mixer interessant machen für viele Leute? Also wird Mixer eine ernsthafte Konkurrenz zu Twitch sein können?
Das könnte sein, weil so wie ich das gelesen habe, hat das auch ganz nette Features, die es bei Twitch nicht gibt. So zum Beispiel, dass man eine Controller-Ansicht schalten kann von seinem Streamer oder dass man Co-Streams mit bis zu 4 Personen machen kann. Es ist halt einfach bisher, zumindest für mich, ich bin aber auch nicht sehr viel in dieser Streaming-Ecke unterwegs, ich kannte das einfach nicht. Und es kann schon sein, dass viele Leute das jetzt über Ninja eben kennenlernen, da sie ihm dahin folgen. Und dann halt auch qualitativ überzeugt werden. Also es muss ja gar nicht heißen, dass, nur weil ich gesagt habe, da ist sehr wahrscheinlich Geld geflossen, muss das ja nicht heißen, dass Mixer irgendwie ein schlechtes Angebot hat. Vielleicht ist das ja wirklich gut und denen fehlt nur so ein bisschen die Cloud, wie man so schön sagt.
Ja, die Crowd.
Ja.
Okay, Mixer. Mal ein Auge drauf halten. Haben.
Ja, also es funktioniert ja allein schon dadurch, dass dann halt darüber berichtet wird, dass er jetzt dorthin wechselt.
Ja, und die Leute sich dann denken, Mixer, was ist das? Könnte ich mir mal angucken.
Aber Ninja kenne ich, der mit den blauen Haaren ist das
ja,
doch, ne?
Ja, genau. Mhm. Genau der ist das. Ja. Siehst du?
Wenn ich Mixer und Ninja google, dann komme ich tatsächlich auf den Nutri-Ninja Blender BL450 raus. Also für mich persönlich ist es jetzt kein Grund, dort irgendwas zu schauen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die halt sagen, ich habe Bock, Fortnite.
Ja, wir sind ja auch jetzt nicht so das Fortnite-Publikum.
Genau, wir sind halt nicht die Zielgruppe, aber ich würde mir die Plattform halt schon dann auch mal anschauen, um mal zu gucken, was es da gibt, weil ich kann das tatsächlich auch noch nicht.
Nummer 3.
Ja, wir kommen es vom Stream eigentlich nicht weg, weil es geht nämlich auch hier um Spielen vor Publikum. Allerdings werden jetzt Let's Player vorsichtig, was Wolfenstein Youngblood angeht, was wir ja gerade auch spielen, nämlich es existiert ja in der internationalen Fassung und auch in der deutschen Version. In der deutschen Version, wir erinnern uns ganz kurz, für die Leute, die letzten Folgen nicht verfolgt haben und Wolfenstein auch nicht kennen, dort finden keine Hakenkreuze oder andere Symbolik, wie zum Beispiel der Schnauzer von Hitler, Anwendung. Es ist also quasi ein
entnazifiziertes Nazi-Spiel.
Ja, wenn man das so,
Anti-Nazi-Spiel.
Genau, wenn man das so sagen möchte, ein an den deutschen Markt angepasstes Spiel, weil das andere ist ja die internationale Version. Jetzt berichtet allerdings Andreas Link auf der PC Games Hardware darüber, dass eben Let's Player, was das Streamen der internationalen Version, also die, wo Hakenkreuze und Hitler halt auch Hitler heißt, dass sie das nicht unvorsichtig tun, sondern es gibt zum Beispiel den Fall, dass Gronkh 2 Folgen veröffentlicht hat und diese dann danach auf privat gestellt hat. Und er hatte auch dann das Statement von Gronkh verlinkt, was ich ganz interessant fand. Gronkh sagt nämlich unter anderem als Begründung dazu, warum sie das jetzt runtergenommen haben: Da ich in der Vergangenheit immer wieder als Exempel für jeden Scheiß herhalten musste, dann kommt eine längere Ausführung, was eben alles war, Rundfunkgebühren und so weiter, das nehme ich jetzt gerade kurz raus und setze wieder ein bei dem Zitat von Gronkh. Seit Jahren kommt da wieder und wieder neuer Kack um die Ecke und ich bin aktuell psychisch etwas angeknackst. Daher will ich mir das an dieser Stelle einfach ersparen. Tobi natürlich auch. Tobi ist hier Tobinator, der Spieler, Co-Partner von Gronkh, der das mit ihm zusammenspielt, zusammen aufzieht. Die Leute, die Gronkh kennen, werden ihn wahrscheinlich irgendwie näher kennen, genau. Dementsprechend hat er diese zwei Folgen offline gestellt. Da könnte man jetzt sagen, okay, im Endeffekt ist der Kern dieses Artikels, Gronkh hat zwei Folgen hochgestellt und wieder offline gestellt. Warum ist das eine Nachricht wert? Ich fand das aber insofern interessant und halt auch legitim, darüber einen Artikel zu haben von Andreas Link auf der PC Games Hardware, weil das ja schon auch dieses ist, was ich letzte Woche schon überlegt hatte, inwiefern gibt es eigentlich diese drei Ebenen im Sinne von, es gibt den Verkauf, das ist jetzt legitim über die Gerichtsentscheidung, dass eben Hakenkreuze entsprechend der Sozialadäquanzregel gezeigt werden dürfen. Es gibt die Leute, die es dann halt spielen und es gibt die Leute, die es streamen. Und genau das ist halt jetzt der Fall, dass es unklar ist, inwiefern kann ich das eigentlich machen? Was bringt mir das, was bringt mir das nicht? Im Fall von so Leuten wie Gronkh ist natürlich dann auch die Frage, inwiefern hat das für mich strafrechtliche oder halt auch finanzielle Konsequenzen? Also das ist halt ähnlich wie Saturn und Mediamarkt sich überlegen, inwiefern können wir das machen?
Und die GameStar?
Und die GameStar, sowas zu bringen, wenn eventuell das zu einem Gerichtsverfahren folgt. Was ich noch interessant fand, weiter bei dem Artikel, er hatte auch nochmal herausgestellt, es gibt die Legitimität, das Spiel zu kaufen und zu besitzen und zu verkaufen, aber das heißt noch nicht, dass ein Anwalt nicht sagen kann, ein Staatsanwalt, ich verfolge jetzt dieses Spiel trotzdem, weil es ist ja nur die USK, die sagt, wir geben das frei, es gibt die Sozialadäquanz, aber es gäbe durchaus die Möglichkeit, dass man doch Anzeige dagegen erstattet, dass dieses Spiel gestreamt wird zum Beispiel.
Das wäre rein hypothetisch wäre das möglich, aber auch ein großer Sonderfall, weil es natürlich so ist, dass in der Regel zum Beispiel, wenn man jetzt mal das Indizierungsprozedere, da ist es ja auch so, die BPJM kann ja auch Spiele indizieren, aber nicht, wenn ein USK-Siegel schon vergeben ist, weil die USK sozusagen ja als industrieeigene Prüfstelle dann eben schon die Spiele entsprechend einstuft. Was ich mich frage, ist so ein bisschen, also ich kenne mich jetzt mit dem Output von Gronkh jetzt nicht so gut aus. Wenn, es ist natürlich dann jedem selber überlassen, das zu machen oder nicht zu machen, ob man da ein Risiko eingeht und wenn es einem nicht so gut geht, hat man vielleicht auch keine Lust darauf, sich eventuell auf irgendwelche Kontroversen einzulassen, verstehe ich sehr gut. Es gibt auch eine deutsche Version, die kann man auch problemlos spielen, die kann man auch problemlos streamen, ohne sich irgendwelche Sorgen zu machen, weil da sind keine Hakenkreuze drin und ich würde aber auch vermuten, dass, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen ratlos in Anbetracht dieser ganzen Debatte, weil ich der Auffassung bin, dass man diese, du hast halt Streams irgendwie. Wenn du jetzt irgendwie nach Wolfenstein Youngblood Streams schaust, dann sind da irgendwie 500 internationale Streams, alle mit Hakenkreuzen. Ja. Und dann finde ich es irgendwie ein bisschen abstrus und kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwie jetzt rechtlich unbedingt durchzudrücken wäre, wenn dann eine in Deutschland freigegebene Version von einem deutschen Streamer gestreamt wird und da sind Hakenkreuze drin, dann aber zu sagen, nee, also das geht jetzt überhaupt nicht. Also das könnte ich mir schwer vorstellen, dass das rechtlich möglich ist, nachdem es durch die Sozialadäquanzklausel legitimerweise als Spiel erschienen ist. Weil es ist ein 18er-Spiel jetzt genau wie jedes andere auch.
Ja, wobei ich mich da aber ja gefragt habe, die Sozialadäquanz wird aber ja von der USK festgestellt.
Richtig.
Die USK ist aber ja kein Gericht, was feststellt, ob Paragraph 86, das habe ich nämlich jetzt auch nochmal nachgeschaut, weil wir sprechen immer darüber und ich habe mir diesen Paragraphen bis jetzt noch nicht nochmal durchgelesen und habe dann nochmal kurz recherchiert. Es ist ja nicht die Entscheidung, ob das Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen ist. Das ist ja nur die Entscheidung, das ist ein Spiel, was wir rausgeben, so wie ein Film von, weiß ich nicht, wie Inglourious Basterds als Film erscheinen darf.
Genau, da ist dann die FSK, die das prüft und die dann sagen, ja.
Genau, oder wir erinnern uns an den Fall von Nix Gut damals. Jahrelang, jahrzehntelang sind Leute irgendwie mit Hakenkreuz-Aufnähern im Verbotszeichen. Das ist das Wichtige.
Richtig, durchgestrichenes Hakenkreuz.
Genau, ja. Bis zu diesem Fall, wo irgendwann dieser Punkt da war, okay, wir erstatten eine Anzeige gegen Nix Gut, das Zeug wird eingesammelt. Und es gab ja auch Gerichtsverfahren, die sie dann zwar gewonnen haben, aber es gab dann durchaus schon diese Zwischenphase, wo man nicht wusste, ist das jetzt noch legal oder nicht und was ist jetzt los?
Ja, auch diese irgendwie so Symbole, wo ein Hakenkreuz in den Müll geschmissen wird, die man dann nicht mehr zeigen darf. Ja. Ist das eigentlich immer noch so? Darf man das mittlerweile wieder zeigen? Oder?
Ja, ja, klar. Das war, darf man, ne? das wurde entsprechend entschieden und es ist natürlich auch völlig absurd, weil wenn man nämlich, es gibt halt diesen Paragraphen, der halt sagt, du darfst es nicht, wenn es halt auf eine Partei, also auf eine verfassungswidrige Partei, es geht ja nicht nur um die NSDAP, sondern es geht ja auch um eine PKK-Fahne zum Beispiel, darfst du auch nicht zeigen. Es gibt keinen speziellen Hakenkreuz-Verbotsparagraphen, sondern es gibt halt den Paragraphen 86. Ja. Und dann gibt es aber halt den sogenannten Sozialadäquanz, die sogenannte Sozialadäquanzklausel, die halt sagt, Absatz 1 gilt nicht, wenn das Propagandamittel oder die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebung, und hier kommt nämlich der interessante Punkt für uns, der Kunst oder auch für uns interessant, oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient.
Ja, das also, heißt also, aber da fällt ja natürlich, da fällt Wolfenstein locker drunter und da fällt auch die Berichterstattung über Wolfenstein drunter. Und insofern.
Genau. Was aber, was glaube ich manchen Angst macht, ist dann so dieses, okay, Strafmaß bis zu 3 Jahren. Was sie halt jetzt machen bei Gronkh ist, dass sie über ihr Studio, ich glaube Studio 27, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, aber ist auch egal, das prüfen lassen und dann setzen sie wahrscheinlich wieder online.
Ja, das wäre gut möglich. Einfach mal eine kleine Rechtsberatung in Anspruch nehmen, vielleicht auch nochmal mit der USK sprechen, dann klärt sich das bestimmt genau. Schnell.
Ein weiterer kurzer Hinweispunkt noch zu Wolfenstein. Es gab das erste Patch und Update. Es wurde vorher über diesen Exploit, den es gab, nämlich nicht berichtet, sondern es ist jetzt erst unter anderem durch das Update bekannt geworden. Es gab nämlich eine Schwachstelle bezüglich der Microtransactions. Das wurde jetzt behoben, weil wir wissen ja, in Wolfenstein kann man auch Dinge gegen Goldbarren kaufen.
Richtig, und jetzt machen die, haben die natürlich als allererstes dieses Hintertürchen für die Microtransactions dicht gemacht, wohingegen zahlreiche andere Bugs und Problemchen weiter vorhanden sind. Finde ich richtige Priorisierung.
Ja, das war genau auch die Kritik auf der PC Games
Hardware. Richtig. Nummer 4. Ich habe nur einen kleinen Lesetipp noch. Ich stelle da jetzt inhaltlich nichts zu vor, aber ihr findet in den Shownotes den Artikel. Er ist nämlich etwas länger. Und zwar handelt es sich um folgenden Artikel. Im postmortalen Horror Vacui. Eine Analyse zum antimodernen und rekursiven Horror der Vorhölle in Limbo.
Kannst du es nochmal sagen?
Im postmortalen Horror Vacui. Eine Analyse zum antimodernen und rekursiven Horror der Vorhölle in Limbo.
Jetzt nochmal mit Emphase.
Im postmortalen Horror Vacui. Eine Analyse zum antimodernen und rekursiven Horror der Vorhölle in Limbo von Arno Görgen. Auf HGP, Horror Games Politics, .hypothesis.org. Ihr findet den Beitrag in den Shownotes. Es geht natürlich um eine Analyse der Mythologien oder der Mythen in dem famosen Titel Limbo.
Ich bin super irritiert von dem Wort Vacui.
Ich bin tatsächlich jetzt auch nicht
das informiert darüber, was Horror-Vacui bedeutet. Das müsste ja der Plural sein, aber sprachst du nicht Vakuum. Vom Singular?
Vakuum eigentlich oder sowas, ja, müsste wahrscheinlich, ja, also ich kann jetzt auch nicht erklären, wofür genau Horror-Vacui steht, aber falls dich das interessiert, kann ich sagen, Natascha, schau mal in die Shownotes unseres Pixel des Quiz Podcast-Artikels und dort wirst du den Beitrag finden. Er ist relativ lang, aber auch interessant. Nummer 5.
Ja, ich habe nur noch eine kleine, recht amüsante Anekdote. Tobi, was lachst du denn so?
Ich kenne sie schon.
Ja.
Ich kenne sie nicht.
Sie ist witzig.
Wundervollen Artikel. Glitch reveals popular young streamer is a middle-aged woman. Von Brian Ashcraft auf Kotaku.com veröffentlicht. Und zwar handelt es sich hier um den Streaming-Service Douyu. Das ist eine chinesische Streaming-Plattform. Vermutlich irgendwie so wie Twitch. Und dort gab es eine beliebte Streamerin namens Your Highness Kiaobilu. Entschuldige dafür. Die, wie jetzt rauskam, eigentlich 58 Jahre alt ist. Das ist deshalb irgendwie so ein Event, weil sie eben beim Streamen nie ihr Gesicht gezeigt hat. Auf ihren Social-Media-Accounts allerdings immer sehr stark bearbeitete Fotos hochgeladen hat mit so völlig offensichtlichen Face-Filtern. Und das erweckte alles so den Eindruck, als wäre sie eine junge Frau, eine junge, hübsche Frau. Und ihre Fans wollten dann natürlich auch immer ihr Gesicht sehen, die mysteriöse Streamerin, geheimnisvoll, jung und schön. Und sie sagte dazu immer, das ist ein direktes Zitat aus dem Artikel, "I can't show my face until I receive gifts worth of 100.000 yuan. After all, I'm a good-looking host." 100.000 Yuan sind so ungefähr 14.500 Dollar und das wollte sie nun mal haben an Donations, um ihr Gesicht zu zeigen, weil sie als schöner Host das verdient hat. So, daraufhin haben die Fans natürlich donated, was das Zeug hält, weil man wollte ja diese schöne junge Frau sehen. Und dann gab es da einen Co-Livestream mit einer anderen Streamerin. Währenddessen hat sie ihr Gesicht wie so oft mit einer Grafik verdeckt und dann fing die Plattform an zu glitschen und das GIF war weg und man hat gesehen, dass sie halt keine hübsche junge Dame ist, sondern eine 58-jährige Frau. Immer noch hübsch, aber eben etwas älter, als man dachte. Daraufhin gab es natürlich einen riesigen Shitstorm. Die Fans haben sich über Betrug beschwert, und weil sie haben ja gespendet, um dieses schöne junge Ding zu sehen. Und dann die gar nicht jung. Und Betrug.
Das, die ist ja gar nicht schön.
Die ist ja gar nicht jung.
Ich will Geld zurück.
Meine Schulmädchenfantasien wurden zerstört. Aber andere haben dann auch sehr schnell angemerkt, dass es in sozialen Medien ja auch doch üblich ist, sich optisch zu verändern und zu verschönern, sei es jetzt durch Filter, durch Photoshop, durch Make-up oder ähnliche Dinge. Und Ente gut, alles gut, jetzt ist sie die meistgesuchte Streamerin auf Douyo. Ihre Fans nennen sie liebevoll Granny und sie wird jetzt Rapperin. Das nochmal so als schönen Ausklang.
Wow, okay. Okay.
Das war viel, ich weiß.
Wow.
Okay. Mind blown.
Ich habe das ziemlich gefeiert, als ich das gesehen habe.
Wir gehen zum Thema der Woche über. Wir haben nämlich eine kleine Besonderheit vorbereitet. Und zwar war ich auf dem Startschuss-Event zur Memore-Box. Ich erspare mir jetzt mal großartige Erklärungen, was genau die Memore-Box ist, denn das folgt gleich. Ich habe nämlich ein Audio-Feature mitgebracht. Ich will als kleinen Disclaimer dazu sagen, weil das ja vielleicht auch der Transparenz halber wichtig ist, dass die Person, die so, also Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit bei der Barmer Gesundheitskasse in Hessen macht, dass ich diese Person kenne. Es handelt sich um eine Person, mit der ich ehemals auch zusammengearbeitet habe. Insofern möchte ich das nur transparent kommunizieren. Also auf diese Art und Weise kam das zustande, dass dann eben Pixel-Diskurs bei diesem Event dabei war, nebst natürlich einigen anderen Pressevertretern und Pressevertreterinnen. Es soll aber jetzt natürlich mein Bild von der Memore-Box weder in die eine oder andere Richtung künstlich verbessern. Ich war bei diesem Event und habe jede Menge Material aufgezeichnet und habe ein Audio-Feature mitgebracht, welches eine Spieldauer von etwa 27 Minuten hat. Und dieses Audio-Feature wollen wir gerne jetzt als Thema der Woche präsentieren und es dann gegebenenfalls auch nochmal in den kommenden Wochen möglicherweise auch nochmal separat zur Verfügung stellen, insofern das für euch, liebe Leute da draußen, interessant ist. Also wünschen wir nun viel Vergnügen mit dem Audio-Feature zur Memore-Box.
Memore-Box. Spielerische Gesundheitsförderung im Seniorenheim. Ein Audio-Feature von Stefan Heinrich Simond.
Eine Spielekonsole im Gemeinschaftsraum des Diakonissenhauses. Etwa 30 Bewohnerinnen und Bewohner hatten bereits am Vormittag Zeit, sich mit der Konsole zu beschäftigen. Sie wurden eingewiesen und konnten mit den 6 zur Verfügung stehenden Spielen experimentieren. Auch die hessische Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung, Professor Dr. Christina Sinemus, ist da, ebenso wie der Landesgeschäftsführer der Barmer Hessen, Norbert Sudhoff, der Vorsteher des Diakonissenhauses, Pfarrer Oswald Beutert, sowie der Projektleiter des Hamburger Startups RetroBrain, Jens Brandis.
Sie sind heute am 22. Juli 2019 zusammengekommen, um den Startschuss der Memorebox für das Land Hessen zu geben. Das erklärte Ziel: den Einsatz der Memorebox im Alltag der Seniorinnen und Senioren zu testen. Die Pilotphase ist für 12 Monate anberaumt und wird wissenschaftlich begleitet, denn im Unterschied zu anderen Spielekonsolen ist die Memorebox spezifisch für den Zweck der Gesundheitsförderung konzipiert und soll evidenzbasiert sozusagen als medizinisches Hilfsmittel angewendet werden. Dabei ist die Memorebox kein ganz neues Projekt. 2014 gegründet, konzentrierte sich das Startup RetroBrain zunächst auf Softwareentwicklung im Bereich Games for Health. Und wie Jens Brandes, der Projektleiter bei RetroBrain, betont, ist die Gründungsgeschichte des Startups eine, die vor allem auf persönlichen Erfahrungen basiert.
Die Idee der Gründer resultierte tatsächlich aus der persönlichen Betroffenheit im familiären Kreis, nämlich demenzielle Veränderungen. Und die Gründer, alles Spieler, Gamer, wie man so schön sagt, haben sich überlegt, kannst du nicht das Spielen verbinden mit evidenzbasierten Übungen, um auch vielleicht den demenziellen Prozess zu verlangsamen. Und diese Idee haben sie 2013 schon der Rudi Assauer Stiftung präsentiert. Und haben nur aufgrund dieser Basis, dieser Präsentation, der Grundidee, verbunden mit wissenschaftlichen Ergebnissen, haben dadurch schon einen Preis gewonnen. Und gesagt, wenn wir damit schon einen Preis gewinnen, dann ist das Grund genug, uns auszugründen. Das geschah dann 2014. Ich glaube, der finanzielle Durchbruch stand da gar nicht im Vordergrund, sondern tatsächlich erstmal den eigenen Großeltern etwas an die Hand zu geben, wo man helfen kann. Und dann haben wir einfach gemerkt, welche Akzeptanz eigentlich das Projekt hat. Und insbesondere auch durch die Barmer, die dann dazu kamen, über das Präventionsgesetz, das ja 2015 verabschiedet worden ist, dass wir also 2016 die Gelegenheit bekamen, das erste Mal überhaupt Memori evaluieren zu lassen. Das war natürlich für uns großartig. Und da haben wir verstanden, wie notwendig eigentlich auch diese Unterstützung in den Pflegeeinrichtungen ist. Und das war Grund genug, das auch weiter zu betreiben und weiter zu entwickeln, auch insbesondere mit Hilfe der Senioren selbst.
Durch das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention, das sogenannte Präventionsgesetz, ist die Unterstützung von Projekten wie der Memorebox durch Krankenkassen möglich geworden. 2015 wurde die Memorebox vorgestellt als erste Umsetzung des Präventionsgesetzes in Deutschland und beworben mit dem Slogan »Wenn Therapie auf Spaß trifft«. Für das Pilotprojekt fiel die Wahl auf das Hamburger Hospital zum Heiligen Geist. In dem Stadtteil Poppenbüttel sind 11% der Gesamtbevölkerung über 80 Jahre alt. Das Hospital zum Heiligen Geist ist das größte Seniorenzentrum Deutschlands und wird deshalb auch als kleine Stadt für Senioren bezeichnet. Mittlerweile ist die Memorebox deutschlandweit in 26 Senioreneinrichtungen im Einsatz. Nun kommen auch 2 Standorte in Hessen hinzu. Aber was ist eigentlich das Versprechen der Memorebox? In dem Artikel »Gaming gegen das Vergessen« schreiben Hartmut Clausen, der Vorstand des Hospitals zum Heiligen Geist in Hamburg, und Manusher Shamsrizi, der Gründer von RetroBrain, Folgendes. Hauptziel ist es, mit der Memorebox Senioren dabei zu helfen, gesund zu altern und ihre Aktivitäten selbstbestimmt in den Mittelpunkt zu stellen. Gleichzeitig kann es zu einer Entlastung des Pflegepersonals kommen, weil die Menschen länger mobil bleiben und auch selbstständig und in Gruppen gesunden Aktivitäten nachgehen. Der Einsatz der Memorebox führt damit zu einer Verbesserung des sozialen Miteinanders innerhalb der Bewohnerschaft und verringert auch das Risiko altersbedingter Vereinsamung. Auf den ersten Blick und auch auf den zweiten handelt es sich um eine schlichte schwarze Box mit blauen Aufklebern. Ein einziger Knopf findet sich an der Vorderseite, ein Aus steht in großen weißen Lettern daneben. Die Grundlage ist die Hardware der Xbox und die Bewegungssteuerung funktioniert vermittels einer Kinect-Kamera. Anhand des Designs ist ziemlich klar, Zugänglichkeit und eine einfache Bedienung stehen hier im Vordergrund, wie Jens Brandes betont.
Das Design war eigentlich vorbestimmt, nämlich in der Form der Handhabung. Es sollte möglichst einfach und schlicht sein. Das heißt, ein Knopf für die Senioren zum An- und Ausmachen. Auch insbesondere für das Pflegepersonal, dass die nicht lange hantieren müssen. Und wir haben auch überlegt, ob man das über einen Controller steuert oder eben halt über die Körperbewegung selbst. Und wir haben verstanden, dass der Controller für viele Senioren gar nicht mehr umsetzbar ist. Und deswegen haben wir gleich gesagt, bauen wir evidenzbasierte Übungen in Verbindung mit der Auswahl der Spiele und der Steuerung der Spiele mit ein. Und so haben wir eigentlich die Kombination von beiden. Die Software war für uns wesentlich. Welche Software können wir gemeinsam mit Senioren, mit den Einrichtungen entwickeln, damit es auch zielorientiert ist, dass es auch was bringt. Also nur dem Selbstzweck macht es ja keinen Sinn, sondern was wir hier wollen, ist, dass die Trainingsleistungen transportiert werden in den Alltag, also Gang- und Standsicherheit. Wir wollen unbedingt unter anderem das Sturzrisiko mindern für die Senioren.
Ebenso wie die Hardware sind auch die Spiele einfach zu lernen und zu bedienen. Es sind gegenwärtig 6 Spielmodule originär verfügbar. Sonntagsfahrt, Kegeln, Tischtennis, Briefträger, Singen und Tanzen. Sowohl die Menünavigation als auch die Spiele sind konzeptuell natürlich auf Seniorinnen und Senioren sowie Personen mit motorischen Einschränkungen zugeschnitten, wie Jens Brandis erklärt.
Also die Auswahl der Spielmodule ist ganz einfach, nämlich per Bilder. Ich wähle das aus auf einem Karussell und durch eine Armbewegung steuere oder wähle ich eben halt mein entsprechendes Modul aus. Begleitet werde ich von einem Avatar. Unser Uravatar ist der Paul, der erklärt eben halt die Spiele und der muntert auch auf, der motiviert und gibt auch Tipps, wie man es besser machen kann. Und im Rahmen unseres Genders-Projektes haben wir also auch die Anna jetzt dabei. Ich kann also am Anfang als Senior wählen, möchte ich lieber mit Anna oder mit Paul spielen. Und die mich begleiten, bin ich nie alleine, aber natürlich habe ich auch die Betreuer nebenbei und vor allen Dingen auch die Mitbewohner, die auch tatkräftig mit unterstützen. Und so haben wir eben halt auch dieses Gruppengefüge wieder.
Dabei ist die Ästhetik der Spiele ausgesprochen reduziert. Die Sonntagsfahrt etwa ist eine entschleunigte Motorradsimulation. Die spielende Person kann wahlweise stehen oder sitzen. Und durch reine Gewichtsverlagerung wird das Motorrad durch den Straßenverkehr gesteuert. Die Gewichtsverlagerung dient dabei etwa der Schulung des Körpergefühls und soll Stürze zu verhindern helfen. Zusätzlich wird aber auch das Gedächtnis beansprucht, denn zu Beginn der Sonntagsfahrt wird ein Ziel bekannt gegeben und nach der etwa 5-minütigen Fahrt gilt es dann, die richtige Ausfahrt zu nehmen. Zwischendurch werden außerdem Fragen gestellt, die dann auch anhand der Wahl der Ausfahrt beantwortet werden. Außerdem gibt es ein Highscore-System, um den Wettbewerb zu fördern und gelegentliche Kommentare begleiten die Spiele-Session. Dabei ist es allerdings wichtig zu betonen, dass das Feedback stets positiv formuliert ist. Also im Gegensatz zu vielen kommerziellen Titeln soll die Memore-Box vor allem ein Erfolgsgefühl vermitteln, weshalb es in keinem Spiel möglich ist, zu verlieren. Von außen beobachtet mögen die Spiele vergleichsweise träge wirken, insbesondere im Kontrast zu den ansonsten hochpolierten und effektreichen AAA-Titeln. Aber, wie Jens Brandis betont,
aber unsere Zielgruppe sind nicht junge Menschen, unsere Zielgruppe sind Senioren. Und da brauche ich das nicht, sondern da brauche ich einfache Bilder, es muss schnell verständlich sein, es ist stressreduziert. Ich werde nicht überfordert als Senior und das war eigentlich unser Ziel. Dass ich ruhig an die Spiele rangehen kann, ich fühle mich erstmal wohl. Ansonsten habe ich gleich die Akzeptanz nicht gefunden, eher Misstrauen vielleicht in diese digitale Welt, wenn es auch zu schnell und zu laut ist. Und genau das haben wir runtergefahren. Es geht einfach an allein erstmal, sich mit dem Modul zu beschäftigen, reinzuwachsen und mit jedem Spiel wieder dazu zu lernen.
Ähnliches lässt sich auch von der Musikauswahl sagen. Neben Karaoke-Versionen von Helene Fischers Atemlos durch die Nacht stehen etwa Hoch auf dem gelben Wagen und andere Schlager sowie klassische Volksmusik zur Verfügung. Auf die Frage, wie die Auswahl der Musik zustande komme, sagt Jens Brandis.
Auch die Auswahl treffen auch wiederum die Senioren. Also wir haben einen Fundus von über 200 Liedern und das sind zumeist eben halt Volkslieder. Und es ist ja für die Zielgruppe wichtig, dass die sich in ihren Volksliedern dann wiederfinden. Es geht gar nicht um Schlager, um die moderne Musik. Das wird sich mit den Jahren natürlich jetzt ändern, weil die Zielgruppen natürlich auch andere werden. Aber deswegen auch Retro. Natürlich haben wir es von der Optik und von der Akustik her natürlich daran orientiert, was mögen die. Das ist so die Blütezeit der Senioren gewesen. Und das war für uns eigentlich ausschlaggebend, dann auch diese Auswahl dieser Lieder zu treffen. Und in der Tat, Singen und Tanzen haben wir insbesondere auf Wunsch der Senioren und das haben wir uns sehr gefreut, weil das ist flächendeckend. Gerade dementiell veränderte Menschen können eben halt die körperlichen Bewegungen nicht mehr vollziehen, auch kognitiv sind sie da eben halt schon stark beeinträchtigt, aber mit Musik erreiche ich jeden Menschen, egal wie beeinträchtigt ich bin und das ist unser Ziel natürlich auch bei dementiell veränderten Menschen, das Langzeitgedächtnis zu aktivieren, die Bilder im Kopf zu produzieren, in der Hoffnung, dass wieder ein Gespräch zustande kommt.
Nun drängt sich bei einem Blick auf die Spieleauswahl ein Vergleich auf.
Kegeln, Tischtennis und Tanzen. In zahlreichen Seniorenheimen gibt es diese Möglichkeiten bereits, und zwar auf der Nintendo Wii. In Konkurrenz zu Wii sieht Jens Brandis die Memore-Box allerdings nicht.
Nein, ich glaube, es ist ein ganz anderes Projekt. Wir haben tatsächlich am Anfang die Wii getestet und haben festgestellt, dass viele Senioren diesen Controller nicht mehr kontrollieren können. Den Knopf zu finden, wieder loszulassen. Sie haben sich mehr auf den Controller konzentriert als auf die eigentlichen Spiele. Und das war dann der Schwung zur Kinect-Kamera, dass wir gesagt haben, das lassen wir alles weg. Wirklich barrierefrei, das war uns wichtig. Dass also auch gehandicapte Senioren im Rollstuhl die Box an- und ausmachen können, leichte Handhaben. Ich bin barrierefrei, ich habe nichts am Körper, ich steuere alles über meinen Körper. Dadurch übe ich ja schon therapeutische Bewegungen aus. Und das ist unser Ziel, das gleich zu verbinden. Und das ist ein Unterschied, ob ich jemanden frage, möchtest du trainieren oder möchtest du spielen? Beim Spielen sagt keiner nein, beim Trainieren vielleicht schon eher ja. Und deswegen ist eine Wii hat eine ganz andere Zielgruppe. Es sind noch fittere Senioren. Ist auch gut, ich will das auch gar nicht verteufeln, um Gottes Willen, aber eben halt für unsere Bedürfe nicht geeignet. Die Zielgruppe braucht etwas anderes und so ist Memore entstanden.
Nun mag eine solche Memore-Box noch so attraktiv erscheinen, es bedarf aber vor allem der Offenheit für digitale Projekte seitens der Seniorenheime. Beim Helenenheim stieß man auf offene Türen. Wie der Vorsteher, Pfarrer Oswald Beutert, betont, spielt hier die Digitalisierung schon seit langer Zeit eine Rolle. So sind etwa bereits seit 10 Jahren sämtliche Pflegedokumentationen digitalisiert. Als dann die Anfrage seitens der Barmer kam, zögerte man nicht lange, wie Pfarrer Oswald Beutert erklärt.
Ich habe heute erfahren, dass die Barmer untereinander die Bezirksgeschäftsführung angeschrieben hat, um zu fragen, ob sie Einrichtungen kennen, die für so etwas aufgeschlossen wären. Der Bezirksgeschäftsführer hier aus der Region hat an unsere Einrichtung gedacht. Wir haben dann vom Landesverband der Barmer einen Brief bekommen, der bei uns auch im Vorstand tatsächlich auf den Schreibtischen der Vorstände gelandet ist. Wir wurden angefragt, ob wir für dieses Digitalisierungsprojekt aufgeschlossen sind. Und da das ein Thema bei uns ist, Digitalisierung verbunden mit Leben unserer Tradition und unserer Werte, ganz, ganz wichtig ist und wir mit dieser Memore-Box gerade beim Menschen etwas erreichen können, haben wir das sehr, sehr interessant gefunden und haben die Barmer und Retrobrain eingeladen, uns die Memore-Box vorzustellen. Und wir haben die 10 Minuten gesehen, da waren wir überzeugt davon, dass wir die haben möchten.
Natürlich betont die Memore-Box die Förderung motorischer und kognitiver Fähigkeiten, aber auch, was den Lebensalltag und das subjektive Wohlbefinden im Seniorenheim anbelangt, verspricht die Memore-Box eine qualitative Verbesserung. So artikuliert Pfarrer Oswald Beutert ein Versprechen, welches der Memore-Box implizit ist.
In dieses Haus kommen ganz viele Menschen mit Verlusterfahrung. Wer mit seinen Verlusten, also ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich muss jetzt in ein Haus, muss mich betreuen lassen, meine Fähigkeiten lassen regelmäßig nach. Wer dann hier zu uns ins Haus kommt, ist oftmals erstmal unzufrieden. Und es geht darum, dass der Mensch, der hier wohnt, zufriedener wird. Zufriedenheit ist das Wichtigste. Wir arbeiten jetzt hier mit einer Gesundheitskasse zusammen. Ich widerspreche jedem, der sagt, Gesundheit ist das Wichtigste. Das Allerwichtigste ist Zufriedenheit. Ein zufriedener Mensch kann mit vielen Unzulänglichkeiten leben, auch mit seinen eigenen, wenn er ein grundsätzlich positives Gefühl erstmal hat. Und wir leben hier in einer Zwangsgemeinschaft. Hier ziehen Leute nebeneinander, die sich nicht ausgesucht haben, dass das meine Nachbarn sind, sondern wir müssen als Gemeinschaft miteinander leben, Pflegepersonal, Mitarbeiter, Bewohner, Bewohnerinnen. Und dafür wollen wir alles tun. Das passt mit unserem christlichen Menschenbild zusammen, dass wir sagen, ja, der Mensch steht im Mittelpunkt.
Die Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner also als oberstes Ziel des Helenenheimes. Wobei Gesundheit nur ein Teilaspekt dieser Zufriedenheit ist. Ein wichtiger zweifelsohne, aber nicht der einzige. Allein damit eine Spielekonsole in den Gemeinschaftsraum zu stellen, ist es allerdings nicht getan. Eine der spannendsten Fragen des Tages ist daher, ob die Seniorinnen und Senioren die Memore-Box auch annehmen.
Die stellvertretende Pflegedienstleitung Heike Wolf betreut das Projekt über die kommenden 12 Monate und schildert die initialen Eindrücke der Beteiligten.
Ich denke, sie sind erstmal alle neugierig, waren anfangs zurückhaltend, hatten schon ein wenig Bedenken. Kann ich das? Schaffe ich das überhaupt? Und heute hat sich gezeigt, sie sind der King. Sie schaffen das. Und sie sind sehr, sehr froh darüber, dass sie letztendlich im Alter noch was erreichen können, auch mit solchen Gerätschaften, was ihnen keiner zugetraut hat.
Wenn ich das richtig verstehe, dann bestanden diese Bedenken hauptsächlich aus Zweifeln an der eigenen Möglichkeit, mit der Technologie umzugehen, so wie das die Technologie dann an sie heranträgt?
Richtig, genau so sind die Bedenken bei denen. Kann ich das, schaffe ich das mit so neuen Geräten? Ist es mir überhaupt noch möglich? Und die Bedenken wurden heute ausgeräumt.
Und wie sehr die Bedenken ausgeräumt wurden, zeigt sich vor allem dann, wenn man sich direkt mit den Seniorinnen und Senioren unterhält, welche die Memore-Box ausprobierten und demonstrierten.
Ich habe es für toll empfunden. Da hat man Eigenschaften gesehen, die man noch beherrscht und vor allen Dingen, die man noch vielleicht aufwerten könnte. Was man noch kann und in der Lage ist, aber mit Musik. Die tut die Stimmung hochbringen und uns alten Herrschaften in der alten Musik wieder an Erinnerung bringen.
Also ich finde, es ist gut, diese Sache hier, die so hier läuft. Ne? Ich habe das schon einmal mitgemacht, gekegelt. Ja, es gefiel mir gut. Das kann man ja in der Gemeinschaft dann auch machen, wie wir beide haben gemeinsam heute was vorgetragen, getanzt. Ne? Also ich finde, für den Körper und für das Allgemeinbefinden, es ist gut. Auf jeden Fall im Heim hier. Also ich finde das in Ordnung. Man lernt sich kennen, man tauscht Sprache also aus, ne, was man so erlebt hat und wie das Spiel hier ist. Und auf jeden Fall, uns hat es gut getan. Es war wunderschön, dieser Tanz.
Da habe ich meinen Senf dazu gegeben.
Dieser Tanz und die Bewegung, der Rhythmus, ne, das war schon gut. Ich finde, wenn die ein bisschen kränker sind, uns geht es ja noch ein bisschen besser, dass das doch viel beiträgt.
Wenngleich natürlich zu berücksichtigen ist, dass es sich hier nicht notwendigerweise um repräsentative Eindrücke handelt, ist der aktivierende Effekt der Memore-Box doch bereits spürbar geworden. Ob die Begeisterung tatsächlich anhält und die Memore-Box ihr Versprechen einzulösen in der Lage ist, kann aber erst nach einem längeren Zeitraum beurteilt werden. Schließlich handelt es sich um die weltweit erste Spielekonsole, die spezifisch für den gesundheitsfördernden Gebrauch in Senioren- und Pflegeheimen entwickelt wurde. Aus diesem Grunde wird der Einsatz der Memore-Box von einer wissenschaftlichen Studie begleitet. In Kooperation mit der Charité Berlin, der Humboldt-Universität Berlin und der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin erfolgt die Erhebung und Auswertung bereits seit September 2016. Und in der Tat zeitigen sich positive Effekte, wie Jens Brandis von RetroBrain erläutert.
Die waren sehr positiv, was haben wir untersuchen lassen, nämlich die Auswirkungen auf die kognitiven, auf die physischen Fähigkeiten, aber auch auf die lebensbezogene Qualität, aber insbesondere auf das subjektive Schmerzempfinden, was nämlich spürbar nachhielt und vor allen Dingen soziale Interaktion, Kommunikation. Wir wollten, dass die Menschen auch wieder zusammenkommen, miteinander reden.
Kurzum, diejenigen Bewohnerinnen und Bewohner, die sich regelmäßig mit der Memore-Box beschäftigten, waren in durchschnittlich vitalerer Verfassung im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die akademische Begleitung ist auch für den Einsatz der Memore-Box in Hessen angesetzt. Und die stellvertretende Pflegedienstleitung Heike Wolf ist mit der Erhebung der Daten im Helenenheim betraut.
Wir werden mit der Memore-Box nächste Woche ins Projekt gehen und das wird für ein Jahr durchgeführt werden. Ja. Wir werden Fragebögen mit den Bewohnern durchgehen, die zur Lebensqualität sich beziehen, zur Kognition, zur Gangstandsicherheit, zur Technik und so weiter. Es werden verschiedene Fragebögen regelmäßig monatlich erhoben und erfasst und auch weitergesendet, sodass sie ausgewertet werden können und wir am Ende des Jahres ein gutes Bild dazu bekommen.
Diese enge Kopplung an empirische Evidenz ist eines der entscheidenden Merkmale, welche die Memore-Box von konventionellen Konsolen abhebt. Zwar will man sich zum tatsächlichen Preis der Memore-Box nicht äußern, hat aber mit der Barmer
eine gesetzliche Krankenversicherung an der Hand, die das Projekt vorantreibt und die Finanzierung gewährleistet. Wie der Landesgeschäftsführer der Barmer Hessen, Norbert Sudhoff, herausstellt, werden also Beitragsgelder der Krankenkasse für den Einsatz der Memorebox zur Verfügung gestellt. Entsprechend hoch ist aber auch der Anspruch an die medizinische Wirksamkeit der Konsole.
Ja, wir sind in der Phase der Erprobung, der Evaluation. Wir testen das in bis zu 100 Einrichtungen. Wir haben prominente Unterstützung bei der Evaluation durch die Humboldt-Universität und durch die Charité in Berlin. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Gerade weil Sie das Thema Geld vorhin angesprochen haben, ist es uns wichtig. Wir wollen auch nachweisen, dass das Geld gut angelegt ist. Das ist ein lernendes System. Und das lernende System baut darauf auf, was wir für Erkenntnisse haben, um es dann weiterzuentwickeln. Aber da sind ganz viele Wissenschaftler dabei. Da sind natürlich die Softwarefirma, die uns unterstützt, das Startup mit RetroBrain. Und wir sitzen zusammen an einem Tisch und sagen, okay, was haben wir jetzt für Erkenntnisse? Und was benötigt der Versicherte, in dem Fall der Senior, um im Endeffekt auch noch einen höheren Mehrwert zu haben durch die Funktion?
Die Memorebox soll sich also, das ist zumindest die Idee, stetig weiterentwickeln und den Bedürfnissen der Seniorinnen und Senioren anpassen. Einige Beispiele für solche Weiterentwicklungen hat Jens Brandis bereits gegeben, darunter ist auch die Berücksichtigung des Geschlechts, zumindest auf einem basalen Level. So wurde nicht nur ein weiblicher Avatar hinzugefügt, sondern die durchzuführende Studie soll auch berücksichtigen, ob und inwiefern sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen. Die Memorebox klingt den bisherigen Aussagen zufolge ja nach einem sehr verheißungsvollen Projekt, jetzt aber auch für die Zukunft. Doch die Situation in den Seniorenheimen ist prekär. Selbstverständlich ist dabei zwischen den einzelnen Einrichtungen zu unterscheiden, aber im gesamtdeutschen Durchschnitt mangelt es an Fachpersonal in der Pflege. Und insofern keine Angehörige die Freizeit der Bewohnerinnen und Bewohner aktiv mitgestalten, mangelt es oftmals an anregenden Angeboten für die mitunter langen Nachmittage. Die Memorebox soll sich positiv auf den Alltag in den Einrichtungen auswirken, aber sie ist auch eine Maßnahme der Automatisierung. Besteht nicht auch die Gefahr, dass ergotherapeutische Angebote etwa samt der so kostbaren persönlichen Bindung entfallen, wenn die Übungen stattdessen mit Hilfe der Memorebox selbstständig ausgeführt werden? Die hessische Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung, Professor Dr. Christina Sinemus, hat die Schirmherrschaft über das Projekt Memorebox übernommen und ich habe ihr genau diese Frage gestellt.
Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe das eher als Mitmachaufforderung, das hat man ja auch hier gesehen, weil es auch keine Spielebox ist. Also es ist ja nichts Passives, sondern es ist etwas positiv-proaktives. Das wurde ja auch schon in diesen ersten Evaluationsergebnissen ganz klar erkannt, nämlich dass man in der Evaluation gesagt hat, subjektives Schmerzempfinden reduziert und Selbstwertgefühl gesteigert und vor allen Dingen Interaktion erhöht. Das heißt, wenn ich durch ein solches Instrument die Interaktion zwischen den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern erhöhe, ist das doch eine ganz andere Qualität, als einen Ergotherapeuten zu ersetzen.
Auch Pfarrer Oswald Beutert weist die Bedenken bezüglich einer negativen Auswirkung auf die Pflegesituation zurück.
Mitarbeiter werden ja nicht abgezogen dafür, sondern wir investieren zusätzlich in die Bewohnerinnen und Bewohner, in die Angebote, die wir ihnen bieten. Genauso wie wir einen Sky-Anschluss haben, auf dem man Fußball gucken kann, haben wir eben in Zukunft eine Spielkonsole für Senioren, die nicht demotivierend ist, sondern motivierend ist, mit im Haus.
Die Memorebox, so der Tenor, soll also ein zusätzliches Angebot sein und keines der bislang existierenden Angebote ersetzen. Der Nachmittag neigt sich dem Ende. Manche der Seniorinnen und Senioren waren bereits ausgesprochen begeistert von dem Potenzial der Memorebox, andere wiederum mäßig involviert bis gleichgültig. Für die nächsten 12 Monate wird die Memorebox hier im Helenenheim sowie in anderen hessischen Seniorenheimen stehen. Anhand der Ergebnisse wird sich dann zeigen, ob die Memorebox als medizinisches Hilfsmittel zuverlässig funktioniert. Die meisten der Seniorinnen und Senioren haben unter Begleitung des Personals den Saal im Helenenheim in Bad Arolsen wieder verlassen, aber nicht ohne eine abschließende Weisheit mit auf den Weg zu geben.
Die Menschen gehen auf. Ne? Gemeinsam alles schaffen. Und nicht sich isolieren. Es gibt Menschen, die sich isolieren von Anfang an. Oder der oder jene möchte mit denen. Das darf man nicht machen. Man muss sich immer der Allgemeinheit widmen. Thank you.